birds of evil.
24 birds of people.
And now in season 12.
Now in season 12. Presented by ReGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 12 ist Harald Weiglein, im Finanzministerium zuständig für Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte. International vertritt er Österreich als Verwaltungsratsvorsitzender der European Financial Stability Facility, als Vorsitzender des EU-Ausschusses für Finanzdienstleistungen und als Vorsitzender des Risikoausschusses des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Und weil die Einleitung eh schon so lange ist, war er früher auch noch Rockmusiker. Lieber Harald, ich habe es geschafft. Herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Du, ich freue mich sehr. Ich musste das Ganze mal vorlesen. EFSF, ESM, was das alles heißt, weil im Gespräch bringe ich es nicht mehr zusammen. An euch da draußen, Stimme ist noch nicht ganz fit, aber ich freue mich auf ein lässiges Gespräch. Ja, lieber Harald, Karriere und Werdegang Podcast. Bei dir hat es begonnen mit Musik und ich spiele im Hintergrund jetzt etwas ein. Das war das Erste, was ich von dir jemals gehört habe, nämlich in den 80er Jahren des alten Jahrtausends, und da kommt schon das Sampler. Mit den eigenen Worten, was hören wir da?
Ja, das ist es ist nicht der Eröffnungstrack am Album, sondern ich glaube das erste Lied auf der zweiten Seite, wenn ich mich richtig erinnere. Unser erstes Album damals von Bomb Circle ist jetzt 35 Jahre her und der Klang ist eigentlich meine alte Volksschulblockflöte, die wir damals gesampelt haben mit einem Sampler, den wir, glaube ich, ein Jahr vorher gekauft haben.
Ich fühle mich sowas zurückversetzt und die Musik ist sowas von genial. Also danke für die schöne Musik, die du mir damals und vielen anderen geschenkt hast. Bomb Circle, natürlich ein Wahnsinnsname. Du warst Sänger und Gitarrist.
Ja, genau.
Und das ist deine Stimme quasi.
Das ist meine Stimme, ja.
Wahnsinn. Herzlich. Und dann kommt die Gitarre, das möchte ich jetzt noch ein bisschen rauszögern. Ich bin dann so ein paar Jahre später großer Fan von Franz Ferdinand geworden. Ja, ihr wart's früher und ich finde, was du da spielst, aber hören wir mal. Jetzt kommst du gleich. Schon, oder? Ich weiß nicht.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, 35 großartig. Jahre, meine Herren.
Ja. Danke. Na, kannst stolz sein, ich habe das rauf und runter gehört und der Josef Gladek, mein Co. in der Firma, hat dann irgendwann gesagt, wusstest du eigentlich, dass der jetzt im Finanzministerium ist? Ah ja, eigentlich stimmt das. Wunderbar.
Ja, das sagen viele Leute, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also ich kenne viele Musiker, vor allem von US-Punk-Bands von früher, Angry Samoans, glaube ich, der Schlagzeuger ist Molekularbiologe. Und das
da denke ich ans Wrestling auch gleich bei Angry Samoans.
Ich meine, man hat halt irgendwann eine Studienzeit, wo man andere Dinge macht, als nur zu studieren. Und irgendwann findet man dann in eine Karriere rein. Aber beides gehört zusammen.
Unbedingt. Also ich könnte mir meine Karriere unter Anführungszeichen auch nicht ohne Musik vorstellen. Und ich freue mich so, wenn man das alles verbinden kann. Ich ziehe die Musik noch vor. Bleib mal soft. Du warst irgendwann einmal Folkmusiker. Später dann und jetzt machst du wieder was anderes.
Ja, also das.
Ich spiele mal nach hinten kurz die Bomb Circle in Decision, aber danke, dass du uns das auch zur Verfügung gestellt hast.
Na, gerne. Ja, also es war schon so, dass mir die Musik nie losgelassen hat und in dem Sinn war ja Bomb Circle nicht das erste, war ja 20 Jahre davor, war ich bei den Wiener Sängerknaben und das waren meine ersten
professionellen. Wie so wie beim Augarten?
Genau, ja.
Wunderbar. Ja, da renne ich jeden Tag vorbei, wenn ich fit bin.
Ja, ja. Und da habe ich auch 3 Tourneen damals gemacht, so Europa eingehend besucht. Und dann war eben die Schulzeit, dann war die Punkzeit. Er hatte ja auch eine Punkband 10 Jahre vor Bomb Circle. Dann Bomb Circle. Ich überlege jetzt, wie lange wir zusammen waren, aber es waren wohl knapp 10 Jahre. Und irgendwann wollte ich dann nicht mehr. Also es ist ja so, Österreich ist ja recht klein, wenn du über ein bestimmtes Niveau nicht rauskommst. Und damals war die Zeit noch nicht so, dass es die Infrastruktur gab. Dann läuft sie das irgendwann tot. Und du fährst nur mal durch sämtliche Bundesländer, spielst vor 20 Leuten und schleppst aber die ganze Zeit Verstärker. Und das ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich es nicht mehr machen wollte. Und hab das natürlich nicht ausgehalten, sondern hab was gefunden, wo man eben fast nichts schleppen muss, und das ist zwangsläufig akustisch gewesen. Hatte dann eine Phase, wo ich mich also sehr intensiv mit alter Blues- und Folkmusik beschäftigt habe und auch Bottleneck-Gitarre spielen beigebracht, und habe dann das eine Zeit lang gemacht, aber nie professionell, sondern bei Festen von Freunden braucht man ja keine Verstärkung, nichts. Das war total angenehm. Du kommst irgendwo hin, musst dich nicht drum kümmern, ob ein Tontechniker das jetzt richtig hinkriegt oder nicht. Du bist einfach für alles selber verantwortlich. Und das war fein, und ich habe das auch so lange durchgehalten, bis ich sozusagen meine zweite Frau kennengelernt habe und wieder drei Kinder bekommen habe. Da geht das natürlich nicht. Also da hat man dann andere Prioritäten. Ich meine, die Arbeit ist ja so auch nicht ganz wenig. Und da ist das dann ein bisschen eingeschlafen. Aber weil du sagst, die letzte Phase jetzt, komme ich wieder ein bisschen zurück zu dem, was so nebenbei ja auch immer ein Thema in der Punkzeit war. Nämlich Reggae und Dancehall. Mein Nachbar und ich sind große Reggae-Liebhaber immer schon gewesen. Und wir haben einen recht tollen Hof, der sich für Veranstaltungen eignet in der Anlage. Haben 5 Jahre lang darüber geredet, wie super das wäre, wenn wir mal eine Party machen würden, bis wir es dann wirklich gemacht haben. Und das ist so gut angekommen, dass wir es jetzt jedes Jahr machen. Ein bisschen angelehnt an den Notting Hill Carnival, immer Ende August. Und wie gesagt, es kommen da auch viele jüngere Leute, die dann sich natürlich freuen oder toll finden, was man aus der Zeit noch alles für Platten hat. Und ich habe ja viele Original-Reggae und Rocksteady, auch noch Ska-Platten, damals aber eine Riesensache in der Punkzeit. Ja, und jetzt kann ich sie wiederverwenden, und das taugt mir total.
Wahnsinn, da haben sie damals die Delays natürlich erfunden gehabt, war die Dancehall-Fahrt. Das war ein Traum, und ja. Also ich habe es wirklich geliebt. Und ja, Musikkarriere vielleicht abschließend, Osman Kurte, der hat dann irgendwann einmal gesagt, glaube ich, unplugged heißt er, nicht geplagt. Das war dann die Folk-Phase.
Und jetzt, kann ich hundertprozentig nachvollziehen.
Und man fährt auch nicht mit so vielen Sachen herum, aber Josef Gladek hat einen guten Musikgeschmack.
Ja, und ich muss auch sagen, DJ ist auch jetzt nicht so kompliziert wie jetzt. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man wirklich Vinylkisten mit sich herumgeschleppt hat und später CD-Kisten. Und jetzt geht das ganz einfach mit einem Laptop und einem Controller. Also das ist sozusagen mein Lernprozess durch meinen Nachbarn, als wir dann begonnen haben, diese Partys zu veranstalten. Weil davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Jetzt geht das schon ganz gut.
Wenn du nicht so ein spannender Business-Gast wärst, könnte ich jetzt stundenlang weiterreden, weil es das Kopfkino rattert natürlich. Aber wir beginnen die parallele Schiene. Du hast studiert an der Uni in Wien und in London. In welche Richtung ist das gegangen bei dir?
Na, Wien war das erste Studium, das war Dolmetsch. Ich bin ja ausgebildeter Konferenzdolmetscher, habe auch 2 Bücher übersetzt, habe aber schon während des Studiums immer schon beim ORF gearbeitet, um das Studium auch finanzieren zu können. Und da war mein erster Job damals, ich war Telefondienst beim Talk Radio. Ich weiß nicht, ob das noch was sagt. Wurde damals neu erfunden. Talk Radio, Dieter Mohr war damals einer der Moderatoren. Christoph hat auch gemacht. Dirk Stermann war einer der Moderatoren. Gregor Seeberg war einer der Moderatoren. Und ich saß dort am Telefon und habe die halt zugeschaltet. Es war irrsinnig praktisch, weil es war immer von Freitag und Samstag von 0 bis 2 Uhr früh. Also ist überhaupt nicht mit dem Studium kollidiert. Und so bin ich dann nach und nach in den ORF reingekommen, und irgendwann habe ich mit dem Journalismus mehr verdient als mit dem Dolmetschen und Übersetzen und kam dann in diese Richtung Wirtschaftsredaktion im Radio, und da ergab sich dann das andere Studium. Also das war dann Finance and Financial Law an der Uni London. Ich habe ja in Wien auch ein Jus-Studium begonnen, das hat mir aber nicht so zugesagt, und im Nachhinein betrachtet war das ein Glücksfall, weil für den Bereich, den ich jetzt brauche, also ich habe ja auch viel zu tun mit Anleihenumstrukturierungen in der Finanzkrise zum Beispiel, und die Anleihen haben ja meistens New Yorker oder englisches Recht als gültiges Recht, und da ist natürlich das Londoner Studium viel praktischer als ein Wiener Jus-Studium, das je gewesen wäre.
Außerdem gibt es ja gute Musik dort in London. Da kann man sich ja, ich kann mich immer, wenn ich Trocadero war, wurde gekauft, was geht damals.
Ja, ich war immer in der Oxford Street und in Camden. Ja, da, Aber das ist heute nicht mehr so.
Ja, heute haben wir Spotify und Co.
Ja. Ja.
Lieber Harald, du hast dann auch journalistisch gearbeitet. ORF hast erwähnt, Ö1, glaube ich, Wirtschaftsredaktion, Wiener
genau,
Zeitung
genau,
auch.
Ja, kann Wiener ich mich Zeitung erinnern. War nach dem ORF, ja, genau.
Genau, das war in den Nullerjahren, nehme ich an, oder?
Oder die Wirtschaftsredaktion, aktueller Dienst, das muss so gewesen sein von 98 bis. Ja, bis 2005, weil Ende 2005 bin ich dann zur Wiener Zeitung gewechselt. Mhm. Da war ich dann 2 Jahre und dann kam ich ins Finanzministerium.
Genau. 2007 Finanzministerium. Da muss ich dich fragen, wir haben am 9.7.2007 das ATX All-Time High, damals die Pressekonferenz, kurz über 5000 Punkte geschaut. Haben wir nicht geschlossen drüber, aber wir haben es gesehen. Warst du da schon im BMF?
Nein, ich kam erst, also ich habe mein Büro bezogen damals in den Weihnachtsfeiertagen 2007 und habe voll mit 1. Jänner begonnen dann zu arbeiten.
Da war alles noch halb gut, weil das Lehman-Jahr hat dann erst begonnen,
genau, 2008. Genau, damals war, da war noch eine andere Zeitrechnung. Also das ich habe ja begonnen eigentlich in der Steuersektion, das war damals mein Hintergrund, beim Generalsekretär Peter Quantschnick.
Ah. Und viele Interviews mit ihm machen dürfen, ja, in meiner Wirtschaftspartei.
Er war einer der großen Experten, ja, genau, des Landes damals.
Ja.
Es war auch so, dass der Bereich, wo er jetzt arbeitet, damals journalistisch niemanden interessiert hat. Das, also Banken, Finanzberichterstattung war für ein paar Feinspitze irgendwo in den Qualitätszeitungen, aber sonst nirgends. Alles, was Journalisten am BMF interessiert hat, war Steuern und Budget. Mhm. Und das hat sie dann im Laufe des Jahres 2008, in der zweiten Jahreshälfte vor allem, ganz dramatisch geändert.
Den Grund hätte man nicht unbedingt braucht dafür, aber eher,
ja.
Lehman und Co.
Na, es war ein unglaubliches Jahr. Also ich kann mich erinnern, wir hatten ja damals auch schon im BMF viele Steuerreformdiskussionen und es wurde jahrelang darüber diskutiert, ob wir uns eine Steuerreform im Ausmaß von 2,5 oder 3 Milliarden Euro leisten können.
Aber was sind das für Summen, ja,
und aus dann, heutiger und dann, Sicht? Dann kam der Dezember und wir mussten kurzfristig, und das war in einer Interimszeit mit einer geschäftsführenden Regierung, weil es war ja auch eine Nationalratswahl in dem Jahr, ein Banken- und Versicherungsrettungspaket im Ausmaß von 100 Milliarden Euro schnüren. Mhm. Und das hat jede Vorstellungskraft damals gesprengt. Also genau. Das waren ganz andere Dimensionen, man war plötzlich in einer ganz anderen Welt.
Status Quo haben Whatever You Want gesungen und irgendwer hat dann gesagt, Whatever It Takes nachher als legendärsten
Satz.
Das war die Staatsschuldenkrise dann.
Das schon. War 2012, ja.
Mario Draghi, ja. Dann. Ne? Ja. Harald, springen wir ins Jahr 2012 und ich bleibe noch kurz bei den Steuern. Du warst Steuerpolitik am Anfang, aber jetzt nicht mehr, oder?
Wenn
wir über Finanzmärkte sprechen, kann ich dich nicht mit meinem Lieblingsthema fest konfrontieren.
Nein, dann müsste ich an meinen sehr kompetenten und sehr guten Kollegen Gunter Meyer verweisen, auch kein Unbekannter. Er hat also auch mit einem Zitat im U-Ausschuss durch die Medien gegangen. Also er ist da zuständig und da mag ich mich auch nicht einmischen. Ich habe mit meinem Portfolio wirklich genug zu tun.
Im Portfolio. Und das Portfolio ist ein internationales Portfolio, ja. Und dann sprechen wir jetzt nicht über deine privaten Veranlagungen, sondern dein Portfolio an Arbeiten, die du für das BMF auch als unser internationaler Vertreter machst. Und da geht's los im Jahr 2012 mit den Stichworten EFSF und ESM. Erklär das mal, dass jeder versteht, bitte.
Ja. Also wir haben ja 2010 zu Beginn hat sich herausgestellt, dass die Budgetstatistiken von Griechenland nicht so ganz der Wahrheit entsprochen haben.
Nicht ganz.
Und aus einem, glaube ich, knapp 3%igen Defizit sind plötzlich 13% geworden. Und aus dem heraus ist, ich würde sagen, zunächst einmal gar nicht so eine große Finanzkrise, weil es war eigentlich nur auf Griechenland beschränkt und ein bisschen haben Leute auch in Richtung andere Hochschuldenländer geschaut. Aber auch, man hat gedacht, mit vergleichsweise geringen Beträgen kann man das reparieren. Man hat aber dafür keinen Mechanismus gehabt, weil es gab ja oder gibt nach wie vor die No-Bailout-Klausel im EU-Vertrag. Und darum hat man eine zwischenstaatliche Struktur damals geschaffen. Das ist eben die European Financial Stability Facility, deren Verwaltungsratsvorsitzender ich jetzt bin, die jetzt aber nicht mehr aktiv ist. Also wir haben nur knapp 200 Milliarden an Anleihen ausständig, aber EFSF vergibt keine Kredite mehr, weil es abgelöst wurde durch den ESM.
Und dort bist du jetzt auch Chairman vom Board Risk
Committee. Vom Risikoausschuss, ja, aber nicht vom genau. Direktorium. Also das Risiko überwache dort, sonst bin ich im Direktorium, aber dort nicht Vorsitzender.
Das war kein schlechtes Vertrauen, was man dir entgegenbringt. Irgendwie Respekt, ja, großer Respekt.
Also einerseits kommen diese Funktionen natürlich aus der Funktion im BMF. Also es waren ja die Finanzministerien damals, die diese Strukturen schaffen mussten und dann auch verwalten mussten. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch schon relativ lang dabei. Also wenn ich im ECOFIN sitze oder in der Eurogruppe, sehe ich eigentlich niemanden mehr, weder bei den Ministern und vielleicht ein, zwei Leute noch bei den Fachkräften dahinter, also auf meiner Ebene, die wirklich die Finanzkrise noch miterlebt haben. Das ist jetzt wieder eine andere Generation, die kennen das nur aus der Zeitung. Und deswegen sehen Sie vielleicht manche Dinge auch entspannter als ich zum Beispiel. Also ich frage mich manchmal, vielleicht ist das ein gedanklicher Sprung jetzt her, gerne. Aber wenn ich mal die Markteinschätzungen jetzt so anschaue, finde die schon recht optimistisch eigentlich, weil es gibt doch eine ganze Reihe von Negativszenarien, die nicht so unwahrscheinlich sind und keins davon ist eingepreist. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und nichts sollte mich mehr freuen, als dass ich falsch liege mit Pessimismus. Aber es ist aus meiner Sicht schon erstaunlich optimistisch.
Sprichst du jetzt so Sachwerte, Inflationen oder zum Beispiel Aktienmärkte oder noch immer Immobilien?
Vor allem Aktienmärkte und da vor allem in den USA, wenn ich mir die Bewertungen anschaue. Aber natürlich das Zinsniveau und Inflationsrisiko.
Ja. Ja. Eine Assetklasse, die wieder zurückgekehrt ist, sind die Zinsen, quasi die Staatsanleihen. Ich glaube, wir machen da als Österreicher einen guten Job mit der Öpfer jetzt 30
absolut,
Jahre. Also
absolut,
die habe ich immer wieder gelobt und die haben auch ihr gutes Market-Timing.
Und sie haben auch extrem viel Pioniertätigkeit. Also als sie damals die 100-jährige Anleihe emittiert haben, ja, ich bin von so vielen Leuten international darauf angesprochen worden. Ja, also wirklich, und auch bis hin zu den Green Bills jetzt, wo wir auch Pioniere sind. Also da passiert schon vieles, was vielleicht viel zu wenige Leute draußen wahrnehmen. Die machen wirklich einen guten Job.
Green Bills muss ich da kurz auch abbringen für die Hörerinnen und Hörer. Da geht es um die grünen Bundesanleihen.
Na, Anleihen nicht. Die Anleihen gibt es ja sowieso. Die Bills sind eine kurzfristige, bis zur einjährige. Mhm. Und da ist natürlich das Risiko, wie stellst du den grünen Faktor dar? Und sie haben da ein geniales Modell gefunden, ohne jetzt in Detail zu gehen, wo du das nachweisen kannst und trotzdem am kurzfristigen Anleihenmarkt dann präsent sein kannst.
Du warst bei den Sängerknaben da vis-à-vis und da ganz vis-à-vis ist das Umweltbundesamt. Die überprüfen da einiges, nehme ich an, auch, oder? Was die Einhaltung der grünen Richtlinien betrifft.
Das Bundesamt nicht, nein. Das ist jetzt auch ein bisschen eine komplexere Frage, weil bis zur Taxonomie, die wir eigentlich ja erst jetzt vor relativ kurzer Zeit beschlossen haben, war ja grün eigentlich eine Selbsteinstufung am Kapitalmarkt. Also es gab schon etliche Ratings, also die Öpfer zum Beispiel und die Republik hat diese Sustainalytics-Ratings genutzt, die vom Markt auch akzeptiert waren. Aber man hat jetzt auf EU-Ebene ja ein einheitliches Label geschaffen mit der Taxonomie und diesen diversen begleitenden Rechtsakten. Und die müssen speziell geeigneten Buchprüfern, teilweise Ratingagenturen, aber du musst eine eigene Befähigung dafür haben und dann kannst du dann stellst du sozusagen das Grüne, es wird geauditet. Also du musst ja nachweisen, dass die Erträge in grüne Zwecke fließen. Das ist vor allem einmal eine finanztechnische Übung, weil die grünen Zwecke sind ja in der Taxonomie definiert.
Mhm. Und ich habe vor kurzem den Thomas Steiner, einer der vier Direktoren der Nationalbank, zu Gast gehabt. Der war auch Direktor der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, genau zu der Zeit, wie die 100-Jährige gekommen ist. Das war damals Idee von Stix, hat er gesagt.
Und ja, wir hatten davor auch schon eine 80-Jährige und die hat auch schon ziemlich viel Aufsehen.
Ja. Ich war übrigens der Erste, der als dem Fließhandel dann gemacht worden ist an der Wiener Börse, dann am Sekundärmarkt die 100-Jährige gekauft hat, die jetzt noch 96-jährig ist. Genau, die 21-Jährige.
Aber hoffentlich noch, bevor die Zinsen runtergegangen sind.
Jetzt vor wenigen Tagen zu 47.
Ah, okay.
Das passt schon für mich. Ja, so ein bisschen schauen. Es ist ja durchaus schön, wenn man Stückzinsen wieder sieht, all diese Dinge, die man vergessen hat, obwohl ich in den 80er Jahren, 90er Jahren ja Banker war und das Ding einfach gelernt habe auch. Als du da 2012 begonnen hast, jetzt stärker in diesem Segment tätig. Ja,
2012 habe ich die Sektion 3 übernommen, also genau. Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte.
Ja. Hast du dir vorstellen können, dass das Zinsniveau ins Negative geht?
Nein.
Nein, gar nicht, oder? Nein, das hat zwar das begonnen, immer nur zu sinken.
Es war undenkbar, weil man sich ja auch, wie gesagt, Zinsen, Volkswirtschaft, Arbeitslosigkeit, das ist ja immer eine Art Gleichgewichtsverhältnis. Und sobald du in den negativen Bereich kommst, stellen sie ja da ganz komische Fragen im Hinblick, wo ist das Gleichgewicht eigentlich?
Ja.
Und wir haben in Europa ja nur deshalb Negativzinsen gemacht, weil man sich lange nicht getraut hat, das, was die Fed schon Jahre davor gemacht hat, nämlich diese Asset Purchasing Programs. Mhm. Das hat ja die EZB erst viel später gemacht. Aber wenn man es nicht macht in so einer Situation, ist eigentlich die einzige andere Alternative, in den negativen Bereich zu gehen. Also
genau,
das ist auch viel, ist auch viel kritisiert. Ja, ja. Na, dann unvermeidlicherweise beides. Ja. Aber eigentlich der ursprüngliche Grund war, weil man lange Zeit zugewartet hat und eigentlich diese Asset Purchases vermeiden wollte.
Ja, was ich an meinem Podcast so gern habe, dass die Gäste alle so lässig sind und der Nationalbankdirektor, der Thomas Steiner, hat gesagt, du kannst mich auch fragen, was du willst. Und natürlich, wenn man sagt, du machst den Treasury-Job bei der Notenbank und dann musst du Anleihen kaufen, weil der Gouverneur Holzmann aus Frankfurt damit heimkommt, wir müssen jetzt kaufen,
ja,
dann baust halt 2,1 Milliarden Miese mit der,
naja,
und kannst eigentlich gar nichts dafür, bist aber der Treasury-Chef.
Naja, das ist halt das Besondere an Notenbanken.
Ja, sie, genau,
sie haben ja nicht, die sind ja nicht, ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, sie sind gemeinnützig, aber eigentlich haben sie kein Gewinnerzielungsziel.
Ja, genau.
Ihr Ziel ist die Geldpolitik und das ist halt manchmal nicht kompatibel mit Gewinnen.
Aber sie sind ja eigentlich bei euch angedockt irgendwie. Hast du da irgendeine?
Sie sind super unabhängig. Also die angedockt beim BMF, das würde, glaube ich, kein Notenbanker auf sich sitzen lassen und die EZB würde das auch nicht gerne hören.
Aber ich glaube,
aber wir sind natürlich für die Logistik zuständig, das BMF, für alles, was Notenbankgesetz und das betrifft. Das muss dann natürlich über uns laufen, weil wir Teil der Verwaltung sind.
Genau, also ihr seid mehr zuständig als die FMA, weil die ist ja gar nicht zuständig für die Notenbank, glaube ich. Ne?
Nein, zuständig, in dem Sinn, ja. Ich bin ja auch gemeinsam mit meinem Kollegen Alfred Leisig, wir sind die Staatskommissäre im Generalrat, die laut Notenbankgesetz ja mit beratender Stimme der Notenbank zur Verfügung stehen. Mhm. Und das ist es aber auch schon. Also Einfluss nehmen können und wollen wir auch nicht.
Jetzt hast du durchgehen lassen, dass manche Assetklassen, unter anderem die Aktienmärkte, durchaus solide bewertet sind, sagen wir mal so jetzt. Wie siehst du momentan den Anleihenmarkt? Wie siehst du die Zinssätze momentan, die wir jetzt gerade sehen? Weil viele Leute sprechen schon wieder von der Zinswende, schon am Powell und so weiter.
Das ist ein Teil dessen, was ich vorher angesprochen habe. Also ich glaube, in den Marktbewertungen jetzt sind eigentlich Zinssenkungen mit Jahresmitte schon eingepreist.
Ja.
Und ich könnte mir eine Reihe von Gründen vorstellen, warum die nicht kommen. Insofern, ich sage, wenn alles super läuft, dann ist es eh gerechtfertigt. Aber es gibt eben sehr viele Gründe, warum es nicht super laufen kann. Und dann sind die Bewertungen, dann ist, glaube ich, eine hohe Chance auf eine Marktkorrektur. Ohne dass ich jetzt da Prognosen abgehen will. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut und die Vergangenheit und Korrelationen, kommt man zu dem Schluss.
Ja. Ja, es gibt leider sehr, sehr viel Liquidität im Markt.
Aber ist ein T zu
viel. Ein T zu viel. Ich habe was gedacht. Ja. Nein, es gibt leider zu viel Liquidität im Markt. Und das ist natürlich eine Frage, wohin mit dem ganzen Geld und den Konsum geht es leider nicht, weil die Leute halt vorsichtig sind.
Ja.
Es ist auch schwierig, das zu steuern.
Wir sitzen alle noch auf großen Bergen Liquidität, das ist richtig, aber es ist ein Überbleibsel der Krise.
Krise und Pandemie, das hat ja noch einmal sehr, sehr viel gemacht mit europäischer Finanzpolitik, auch da ein paar Worte dazu, was da 2020 kurzfristig notwendig war.
Ja. Also das ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil, ich sage das jetzt ganz offen und ehrlich, in der Finanzkrise so um 2010 herum, 2011, da habe ich wirklich Angst gehabt.
Ja.
Da war uns bis hin, der Thomas Wieser war damals der Vorsitzende des WFA und EWG auf europäischer Ebene, wir haben wirklich nicht gewusst, ob es in einer Woche noch einen Euro gibt oder nicht und ob alle, also so wie Stimmung große Depression 30er Jahre. Das war ein realistisches Risiko. Es ist aber nie eingetreten, weil es uns Gott sei Dank gelungen ist, dass das Schlimmste zu verhindern. Und damit ist es aber, glaube ich, auch in den Köpfen der Leute nie wirklich so bewusst gewesen, wie gefährlich das eigentlich war. Und jetzt bin ich bei der Pandemie. Die war für mich jetzt eher, okay, wir sperren jetzt mal kurz alles zu. Ist klar, dass dann beim BIP kurzzeitig Stillstand ist, aber die Assets sind ja noch alle da. Also was ist jetzt das Thema eigentlich? Ja, es ist ja nichts zerstört, es ist kein Krieg. Aber das hat natürlich alle Leute betroffen. Insofern war da die Aufregung viel größer und auch ein viel größeres Krisengefühl als bei der Finanzkrise. Ich habe mir immer gedacht, ja, okay, wenn du jetzt kurz auf die Stopptaste drückst, klar entgehen dir Einnahmen. Ja. Aber in der Sekunde, wo du dann wieder auftrittst, sind alle Assets, die ganze Infrastruktur ist noch vorhanden. Also du fängst einfach wieder dort an, wo du aufgehört hast. Ja.
Jetzt spiele ich einen Hype, soll nicht provokant rüberkommen. Die Frage, wir sind ungefähr gleich alt, wir waren beide im Journalismus tätig, haben dann natürlich ganz andere Karrieren gemacht. Aber wir haben halt auch schon viel gesehen, unter anderem das 2008er Ding. Du hast auch erwähnt, ja, du bist am längsten dabei, quasi fast schon in Brüssel. Glaubst du, dass das auch ein Faktor war, dass du halt unter Anführungszeichen jetzt schon ein coolerer Hund bist als die anderen, die sowas noch nie gesehen haben und vielleicht vom Schiedsrichterstuhl geflogen sind?
Ich würde es nicht, vielleicht zu hart, ich würde nicht wollen, dass, ja, es herablassend klingt. Ja. Aber natürlich prägen und formen solche Erlebnisse das Denken und die Wahrnehmung und die Kriseneinschätzung. Ja. Wenn ich jetzt, auch wieder ohne herablassend zu sein, wenn ich jetzt schaue, in zum Beispiel in der Eurogruppe, in die Runde der europäischen Finanzministerinnen und Finanzminister, dann sehe ich Leute, die in einer Zeit Politik machen mussten, wo eigentlich das Grundgebot war, mit beiden Händen Milliarden in die Wirtschaft zu pumpen. Und niemand von denen zumindest musste jetzt je aktiv konsolidieren. Und jetzt kommt aber die Zeit, wo das unvermeidlich wird. Und dann frage ich mich sozusagen, wenn man aus so einem Mindset kommt, man unterscheidet ja auch bei den Managern oft zwischen den Sanierern und denen die andere. Also ich kenne jetzt keinen Manager, der sanieren gleich gut kann, wie ein Unternehmen aufbauen oder was oder Innovation betreiben. Ja. Wahrscheinlich auch, weil die Leute unterschiedlich geprägt sind und das ist ja gut so. Aber wenn man aus so einer langen Phase der Niedrig- und Negativzinsen kommt, wo Zinsen überhaupt kein Thema sind und by the way, das ist nicht nur ein Thema bei den Finanzministern, ja, es ist auch bei den Akteuren am Markt. Ja. Also ich glaube, im Bankensektor gibt es eine ganze Generation von Leuten, die glauben, die Passivseite der Bilanz ist nichts wert.
Ja.
Und das ist genau dasselbe Thema. Irgendwann kann sie dann die Lage ändern. Und sie hat sich ja ziemlich dramatisch geändert. Also im Risikoausschuss des ESM haben wir das ja hautnah mitbekommen. Unsere Extremszenarios waren eine Parallelverschiebung der Zinskurve um 200 Basispunkte innerhalb von einem Jahr. Und wir hatten dann 300 Basispunkte innerhalb von 6 Monaten.
Und das hat also zu 2022 ja, geführt, genau, natürlich zu diesem Jahr.
Und genau, ja, das sieht man jetzt. Ja, ja auch, ich meine, alles, was jetzt passiert, auch am Immobiliensektor, hat natürlich direkt damit zu tun. Ne?
Ja. Ich meine, das sage jetzt ich, der Magnus Brunner, der wirkt so und ich glaube ihm das wirklich 1:1, dass er immer wieder Budget, wie soll ich sagen, das richtige Wort jetzt finden, dass er ein bisschen einmahnt, dass wir wieder mehr aufs Geld schauen sollten. So möchte ich sagen.
Ja, ja, na ja, weil ihm ist das ja total bewusst natürlich.
Das kommt auch das wirklich also, authentisch rüber, aber es kann halt in der Tagespolitik also nicht gelingen.
Magnus Brunner ist ja auch schon ein alter Fuchs. Also ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Ja. Ich wäre ja schon fast früher vom ORF weggegangen, in einem Job, wo ich ein Bewerbungsgespräch mit ihm geführt habe, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich weiß nicht mehr, warum es nicht passiert ist. Aber er ist eigentlich seit damals dabei, er kennt natürlich das Geschäft in- und auswendig. Ja. Aber es war, ich meine, du hast ja auch selber die Pandemie angesprochen, das Umfeld ist ja nicht nur in Europa, ist ja global das Gleiche. Ich meine, alle Budgets aller Länder schauen gleich aus, alle haben auf die Pandemie gleich reagiert. Ja. Und damit sind wir wieder bei dem Fall, wie einen das Umfeld prägt. Ja.
Ich meine, ihm glaube ich es wirklich, aber damit sind halt in Zeiten wie diesen und in einem veränderten Mindset wohl keine Wahlen zu gewinnen. Das ist also anders schwierig.
Oder vielleicht doch. Also ich würde es nicht behaupten, dass ich weiß, wie man Wahlen gewinnt. Ja. Wirklich nicht. Aber ich höre auf der anderen Seite auch immer viele Rezepte, wie man angeblich Wahlen gewinnt und das funktioniert aber auch nicht. Mhm. Also auf europäischer Ebene gibt es ganz stark das Narrativ, vor allem getrieben von den Franzosen und den Spaniern, von den Italienern jetzt weniger mit dieser Regierung, aber vorher mehr, dass man ja nur eins nicht machen darf, nämlich sparen, weil dann gewinnen immer die Rechten.
Ja.
Und es wird aber nie gespart und die Rechten gewinnen aber trotzdem. Also irgendwas an dem Narrativ kann nicht stimmen. Ja. Und jetzt sage ich nicht, dass ich irgendein besseres Narrativ weiß, aber diese simplen Formeln, Austerität ist gleich Ende der Demokratie, also das haben, glaube ich, die letzten Jahrzehnte bewiesen, dass das nicht stimmt.
Und wenn ich mir Österreichs Rechte gerade so vorstelle, irgendwie, dann glaube ich auch nicht, dass das die größten Sparmeister wären, überhaupt sollten die an die Macht kommen, sondern dass da auch eher so Füllhornpolitik gemacht werden würde.
Ja, ich bin auch da jetzt wieder sehr lange dabei. Ich kann da nur so viel sagen. Ich habe in meinen Gesprächen, und ich musste auch viel mit Parlamentariern verhandeln, ich habe in allen Parteien ausnahmslos grundvernünftige Menschen getroffen, mit denen man pragmatische Entscheidungen treffen kann. Und ich habe in allen Parteien auch das Gegenteil davon getroffen. Also ich würde jetzt nicht so simpel sagen, irgendwie die Grenze ist da parteipolitisch und nur auf dieser Seite sind die Vernünftigen und dort nicht. Gott sei Dank ist es nicht so, weil sonst könnte auch eine Demokratie nicht funktionieren. Wenn wir alle nur entlang parteipolitischer Grenzen irgendwelche Scheinkonflikte führen, Kulturkriege führen, dann funktioniert unser System nicht.
Jetzt möchte ich an der Stelle noch kurz was festhalten. Du bist quasi Sektionsleiter im Finanzministerium, aber kein Politiker eigentlich, oder sehe ich das richtig?
Nein, also ich bin die Sektionschefs in den Ministerien sind die höchsten nicht politischen Beamten. Ab Generalsekretär ist man dann schon in einer politischen Funktion, hat auch dann normal, also jetzt haben sie, und es gab ja vor kurzem eine Reform der Generalsekretäre, muss ich aufpassen, weil ich die nicht mehr so genau verstanden habe. Aber davor waren Generalsekretäre, die gab es ja davor schon, waren politische Beamte mit Ablaufdatum mit der jeweiligen Regierung. Ich glaube, jetzt ist es wieder so, im BMF wurde der Generalsekretär ja abgeschafft. Aber sozusagen auf unserer Ebene ist es reine Verwaltung. Und natürlich sind wir keine völlig unpolitischen Menschen. Also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich nie in den Geruch der Politik gekommen bin. Das wäre ja auch eine Lüge. Also ich war im Kabinett von Josef Bröll seinerzeit und auch im Kabinett von der Maria Fekter. Aber auf der Ebene, wo wir arbeiten, und das schätze ich eben so am BMF, wo alle Beamte, Beamtinnen aus allen Parteien zusammenarbeiten, geht es in erster Linie um die Sache, das Ziel, die Professionalität, und die Politik findet im Privatbereich statt, aber nicht in der Arbeit.
Du hast Wirtschaftspolitik, Finanzmarktpolitik. Hast auch die Zölle gemacht, die machst du nicht
eine
mehr,
Zeit,
oder?
Eine Zeit, ich hatte 6 Jahre den Zoll, ja, spannend. Aufgrund einer Umstrukturierung. Ja. Das war auch für mich sehr lehrreich, mit Zoll, also in der Steuersektion hatte ich ein bisschen mit Zoll zu tun. Während meiner Zeit dann als zuständiger Sektionschef gab es auch einige interessante Erlebnisse. Also ich war dann bei einer Tagung der Weltzollorganisation als österreichischer Vertreter, von der man heute noch spricht. Ich glaube, die WZO hat sich da nie davon erholt, weil das war genau diese Sitzung, wo der Kosovo die Aufnahme beantragt hat und der Generalsekretär Russe war und mit allen möglichen Tagesordnungstricks gar nicht zulassen wollte, dass der Kosovo das Wort ergreift, oder der Depositar, also die Beitrittsurkunde wurde in Belgien hinterlegt, der hat die einfach ganz unschön da abmontiert. Auch nicht den Statuten entsprechend, und wir waren da recht lautstark, wodurch dann eigentlich die ganze Sitzung irgendwie so eskaliert ist, dass auch innerhalb Europas plötzlich komplette Trennlinien entstanden sind, weil es gibt ja auch viele europäische Länder, wie zum Beispiel Spanien, die Kosovo nicht anerkennen und die dann auch plötzlich mit Serbien und China gegen den Beitritt des Kosovo in der Weltzollorganisation agitiert haben. Eine sehr unschöne Erfahrung eigentlich. Aber der Kosovo ist uns und auch mir persönlich bis heute dankbar dafür. Kosovo ist auch bei uns in der Stimmrechtsgruppe in der Weltbank und beim IWF. Und über das Wiener Weltbankbüro haben wir auch laufend Kontakte mit den Kollegen in Kosovo. Bis heute reden die von der Sitzung und sind uns extrem dankbar.
Das ist doch eine schöne Geschichte. Finanzmärkte, noch eine kurze Frage. Du bist nicht Steuerpolitiker, hast du gesagt. Überhaupt kein Politiker. Finanzmärkte, was kann ich mir da vorstellen? Geht es da so um EU-Geschichten wie Provisionsverbot oder solche
Stabilität? Es ist der gesamte Bereich der Finanzmarkt- und Kapitalmarktregulierung. Mhm. Also, und das ist natürlich zu 99,9% harmonisiert, also von EU-Ebene vorgegeben, weil wir ja in einem Binnenmarkt leben.
Ja, ich spiele jetzt dann noch einmal im Hintergrund dann Indecision ein. Und Indecision heißt ja Unentschlossenheit. Kannst nicht brauchen in deinem Job. Oder manchmal muss schon verdammt schnell gehen, oder?
Also, es muss schnell gehen. Und das war eigentlich richtig gelernt, habe ich es eh in der Finanzkrise. Also, damals Bankenkrise, Ende 2008, 2009. Wenn du da eine Nacht lang sitzt, wie zum Beispiel bei der Hypo Alpe Adria, und du musst jetzt innerhalb von 4 Stunden entscheiden, ob du irgendwo 2 Milliarden Euro reinsteckst, ohne genau zu wissen, wohin du die steckst.
Also du musst das entscheiden. Und,
ja, genau. Das war da, also da, dann, da bist, das ist schon irgendwie ein Stahlbad, wo man dann auch einiges lernt dabei, ja.
Dazu empfehle ich dann auch die Folge mit Helmut Ettel. Das war eine
launige Folge. Er war in denselben
Nächten dabei. Er hat viel erzählt zu dieser Zeit.
Er war einer derjenigen, der auch noch dabei war. Ja.
Er hat das auch als die größte Herausforderung in seiner Ära genannt, ohne nachzudenken.
Kann ich 100% nachvollziehen.
Ja. Lieber Harald, was taugt dir an deinem Job?
Was mir am meisten taugt, ist, dass es nie langweilig wird. Also der Finanzsektor, ist so unglaublich spannend. Und dauernd passiert was Neues. Es ist intellektuell herausfordernd und gleichzeitig aber auch so ein Feld, das so breit ist, dass man wahnsinnig viel Gutes damit bewirken kann, weil am Ende des Tages ist ja der ganze Finanzbereich nur dazu da, um Risiko zu diversifizieren. Ja, Risiko von Leuten, die es nicht auf sich nehmen können, zu anderen zu verschieben, die das können. Und nichts anderes ist es. Also auf die einfachste Ebene runtergebrochen ist es das. Und die Funktion ist extrem wichtig für eine Volkswirtschaft. Und da zu schauen, dass das gut funktioniert und gleichzeitig aufzupassen, dass nichts schief geht, das ist eine ganz, ganz tolle, spannende Aufgabe, die ich in meiner Mittelschulzeit so noch nicht gesehen hätte. Da war man das sehr unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass ich da eines Besseren belehrt worden bin. Also.
Ich sag wunderbaren Dank, dass du da warst. Du wirkst unglaublich entspannt für dieses Riesenpaket an Aufgaben, die du da auf deinen Schultern trägst. Ich freue mich vielleicht einmal im August Musik von dir zu hören. Vielleicht schleiche ich mich da an, wenn ihr frei seid.
Ja, also jetzt werde ich die Einladungsliste ein bisschen ausweiten.
Ich freue mich, das zu hören.
Und da gibt es übrigens dann auch afrikanisches Essen und afrikanische Biere. Meine Frau ist ja aus Namibia.
Großartig.
Ich bin, glaube ich, mit dem halben Land verwandt. Also das ist...
Lieber Harald, danke, dass du da warst, an euch da draußen. Ich glaube, eine echte Highlight-Folge mit der gesamten Journey, die ich so gerne habe. Musik haben wir dabei gehabt und alles Mögliche. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Zuhören.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Also. Dankeschön. Tschüss.